Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich bin Diane Hielscher, hallo. Die UN trifft sich in New York zur Vollversammlung, zur Generalversammlung. Da wird jetzt mal geredet. Und zum Auftakt hat UN-Generalsekretär Guterres ganz viele Probleme angesprochen, die da sind. Also von den aktuellen Naturkatastrophen über Frauenrechte in Afghanistan bis hin, natürlich klar, zum Krieg in der Ukraine. Aber auch die UN selbst ist in der Kritik.
Guterres hat auch gesagt, die Welt verändert sich, aber die Institutionen hätten sich halt nicht verändert und die würden jetzt eher fast selbst zum Problem, als dass sie Probleme lösen würden.
Das hat uns unsere Korrespondentin Charlotte Voss gesagt, die diese Versammlung für uns beobachtet. Das ist eins unserer Themen heute. Und außerdem schauen wir, wie gut es klappt, junge Leute dazu zu bringen, eine Arztpraxis auf dem Land zu übernehmen. Also ja, ihr kriegt einen Studienplatz, aber ihr müsstet dann auf dem Land bleiben. Nicht, dass ihr dann irgendwie heimlich in die Stadt verschwindet, um Party zu machen in den Clubs. Nee. Und wir schauen auf Werbung für Alkohol. Die übersieht man nämlich leicht.
Das ist ja eben genau das Erfolgreiche von Werbung, dass der Konsument letztendlich die Werbung nicht als solches wahrnimmt und eventuell sich daran gestört fühlt.
Sagt der Suchtbeauftragte der Bundesregierung Burkhard Blinert. Und er will da bei der Werbung auch ran. Also bei der Werbung für Alkohol, damit Alkohol nicht mehr so normal ist wie jetzt. Im Moment ist es ja so ein bisschen so, trinkst du Wein, trinkst du Bier, trinkst du Wasser, ist alles das Gleiche. Aber das soll sich jetzt eben ändern. Auch das ein Thema im Update-Podcast. Heute am Dienstag, den 19. September 2023. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wer soll denn sonst Lösungen für die drängendsten Fragen haben oder besprechen oder beschließen, wenn nicht die Generaldebatte der UN? Also da ist wirklich das Who is Who der Weltpolitik in New York und über 140 Staats- und Regierungschefs, die kommen da zusammen und reden eben über alles, was da gerade so schief läuft auf dieser Welt und ja, die können halt auch so über Themen sprechen, die ihnen wichtig sind, Probleme, die jetzt gelöst werden müssen. Und den Auftakt haben heute Generalsekretär Guterres und US-Präsident Biden gemacht. Charlotte Voss, unsere Korrespondentin in New York, die beobachtet das Ganze für uns. Welche Schwerpunkte haben die beiden denn in ihren Reden gesetzt?
Also Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat die Auftaktrede gehalten und er hat wirklich einen riesen Bogen gemacht und einmal sozusagen Bestandsaufnahme der Welt. Also es ginge wirklich von den Katastrophen, die wir gerade erlebt haben, die Erdbeben in Marokko, die Überschwemmung in Libyen, dann die Frauenrechte in Afghanistan, die beschnitten werden, der Ukraine-Krieg, die Nachhaltigkeitsziele, die nicht erreicht werden, der Hunger auf der Welt, der mehr wird, als dass er abnimmt. Also das war so sein ganz großer Bogen. Und das setzte sich dann tatsächlich eigentlich auch fort in der Rede von US-Präsident Biden, der auch sehr lange zu allen verschiedenen Themen dieser Welt gesprochen hat und dann auch noch zum Beispiel zu LGBTQ. Und dann kam er relativ am Ende seiner Rede auf den großen Komplex des Ukraine-Krieges zu sprechen. Ich denke, auch die beiden haben das auch sehr bewusst gemacht, weil nämlich die Länder aus dem globalen Süden befürchten, dass sie mit ihren Themen bei dieser Generalversammlung oder Generaldebatte hinten rüber kippen könnten, weil eben die Schwerpunkte so auf der Ukraine liegen werden, absehbar. Und das haben sie natürlich sehr geschickt gemacht, auch wirklich deren Positionen nach vorne zu stellen, den Ländern auch eine Stimme schon mal vorneweg zu geben, damit deren Punkte eben auch gehört werden. Und da geht es natürlich vor allem um Entwicklungshilfe.
Aber bleiben wir mal tatsächlich auch beim Konflikt Ukraine-Russland. Natürlich, Präsident Zelensky wird noch sprechen und aber der russische Außenminister Lavrov auch. Und die werden auch aufeinandertreffen, ne, bei dieser ganzen Veranstaltung.
Zelensky ist schon in New York, der sitzt auch schon in der Generaldebatte, der hat also sehr genau hingehört, was Guterres gesagt hat, was Biden gesagt hat. Biden wurde wirklich auch richtig griffig von der Stimme, als er gesprochen hat und gesagt hat, also die USA werden nicht aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Und was wäre denn, wenn die USA sich zurückziehen würden und man die Ukraine aufgeben würde? Dann könnte sich ja kein Land der Welt mehr sicher fühlen. Also da gab es Applaus und die Kamera schwenkte natürlich zu Zelensky, der das natürlich dann auch mit Genugtuung gehört hat. Wir sind jetzt gerade beim Redner 7, das ist Erdogan. Zelensky spricht hier an Position 12. Ganz weit hinten auf der Rednerliste, nämlich erst für Sonnabend, ist der russische Außenminister Sergei Lavrov. Da wird er also sprechen in der Generaldebatte. Aber das Spannende ist, morgen im UN-Sicherheitsrat gibt es eine Sondersitzung oder eine Sitzung mit dem Thema Ukraine. Und da ist natürlich Russland als Vetomacht sowieso anwesend. Und Zelensky wird da auch hingehen. Und nun ist natürlich die Frage, was wird das mit den beiden in einem Raum? Viele vermuten eigentlich, wenn der eine spricht, wird der andere den Raum verlassen. Wir werden es sehen.
Wie wichtig ist diese Generalversammlung überhaupt noch? Also welche politische Bedeutung hat die eigentlich noch?
Kritik an den Vereinten Nationen, um das vorneweg zu geben, gibt es auch berechtigterweise. Das sagen hier alle. Das hat Guterres gesagt, das hat Biden gesagt. Es wird eine Reform des Sicherheitsrats geben müssen. Es müssen andere Stimmen an den Tisch, die Asiaten, die Afrikaner, die Lateinamerikaner. Das ist im Grunde genommen schon fast Common Sense, könnte man sagen. Guterres hat auch gesagt, die Welt verändert sich, aber die Institutionen hätten sich halt nicht verändert. Und die würden jetzt eher fast selbst zum Problem, als dass sie Probleme lösen würden. Also die Marschrichtung, die ist völlig klar. Dennoch ist so eine Generaldebatte natürlich sehr wichtig, weil einfach alle Länder, die den UN angehören, hier ein Rederecht haben. 15 Minuten, alle überziehen gerade gnadenlos. Aber alle dürfen hier einmal sprechen und ihre Position darstellen, Forderungen, Kritik äußern. Und das ist die einzige Plattform, die es auch gibt. Trotz aller Schwächen. Also den Gründervätern war auch schon klar, dass die Vereinten Nationen vielleicht nicht perfekt sind in ihrer Organisation. Und ja, das zeigt sich ja jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, dass der Sicherheitsrat immer blockiert ist. Aber dennoch, hier treffen sie sich immerhin alle und bekommen eine Stimme, ein Gesicht.
Irgendwo muss man sich ja treffen und drüber reden. Und das passiert eben dieser Tage in New York. Dankeschön, Charlotte Voss, unsere Korrespondentin in New York, bei eben dieser Generaldebatte der UN. Und ich finde, das riecht nach Transformation.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aserbaidschan hat einen Militäreinsatz in der Region Bergkarabach begonnen. Dort soll es laut mehreren Nachrichtenagenturen jetzt massiven Beschuss geben. Bergkarabach, vielleicht sagt euch das auch noch was, um die Region streiten sich seit Jahrzehnten die Nachbarländer. Aserbaidschan auf der einen Seite und Armenien auf der anderen. Und es hat vor 3 Jahren auch einen Krieg gegeben. Da haben wir auch drüber gesprochen. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist da jetzt gerade genau los?
Ja, laut dem Verteidigungsministerium von Aserbaidschan läuft seit heute ein Antiterror-Einsatz. Damit solle der Rückzug armenischer Truppen aus dem Gebiet durchgesetzt werden. Der war im Rahmen des Waffenstillstandes 2020 festgeschrieben worden. Auslöser für den neuen Militäreinsatz jetzt war nach Angaben aus Aserbaidschan, dass Armenien vorher Stellungen systematisch angegriffen und mehrere Menschen getötet und verletzt habe. Die Führung der Konfliktregion Bergkarabach, die nennt das eine Lüge. Sie wirft Aserbaidschan vor, eine ethnische Säuberung in der Region anzustreben. Armeniens Verteidigungsministerium erklärte, es sei weder mit militärischem Personal noch Gerät in Bergkarabach vertreten. Das Land, das hat den UNO-Sicherheitsrat aufgefordert, etwas gegen Aserbaidschans Militäreinsatz zu unternehmen. Also da gibt es gegenseitige Vorwürfe und es gibt inzwischen auch pro-armenische Kräfte, die melden, dass es inzwischen mindestens 2 tote Zivilisten und mehrere Verletzte gibt. Aber man muss dazu sagen, aus der Konfliktregion gibt es kaum unabhängige Berichte.
Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, das Ganze ist ja alles nicht neu. Kannst du noch mal kurz die Hintergründe des Streits erläutern?
Ja, also Aserbaidschan und Armenien waren früher Teil der Sowjetunion. Und seitdem die zerfallen ist, Anfang der 1990er Jahre, gibt es immer wieder Streit um Bergkarabach, zweimal auch schon Krieg. Die Region zählt aus UNO-Sicht zu Aserbaidschan. Sie hat aber 1991 ihre Unabhängigkeit von der Regierung dort erklärt. Denn in Bergkarabach, da leben vor allem Armenierinnen und Armenier. Aserbaidschan ist überwiegend muslimisch und wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt. Und das christlich-orthodoxe Armenien hat Russland hinter sich.
Und wie würdest du das jetzt einschätzen? Könnte das Ganze in einem neuen Krieg enden?
Also die Befürchtung, die gibt's natürlich. Da gibt's große Sorge, vor allem, weil die Spannungen in den letzten Monaten auch wieder deutlich zugenommen haben. Grund ist vor allem die Blockade von Bergkarabach durch Aserbaidschan. Monatelang haben die Bewohnerinnen und Bewohner kaum Lieferungen in ihre abgelegene Region bekommen. Also es gab kaum was zu essen, kaum Medikamente. Die Menschen, die haben stundenlang angestanden, wenn es überhaupt mal Brot gab. Und von Armenien aus gibt es in die Bergregion nur eine Straße. Aber die war, wie gesagt, blockiert und das seit Monaten, seit Dezember, um genau zu sein. Und auch Hilfslieferungen vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes hat Aserbaidschan so gut wie gar nicht durchgelassen.
Aber hat sich die Lage nicht, oder schien es nicht zumindest so, als würde die Lage sich irgendwie entspannen?
Ja, also eigentlich schon. Gestern sah es eigentlich ganz gut aus, denn nach monatelangen Verhandlungen sind gestern zwei Lastwagen mit Mehl und Medikamenten endlich mal wieder nach Bergkarabach durchgelassen worden. Sowohl über den Korridor von Armenien aus, als auch von der anderen Seite, also von Aserbaidschan aus. Aber wie schnell die Lage außer Kontrolle geraten kann, das haben wir 2020 gesehen. 6 Wochen lang gab es da Kämpfe und mehr als 6.500 Menschen wurden getötet, bevor Russland dann einen Waffenstillstand vermitteln konnte.
Wie sind jetzt die internationalen Reaktionen?
Bundesaußenministerin Baerbock, die ist ja gerade in New York und hat sich da am Rande der UNO-Vollversammlung geäußert. Sie sagte, Aserbaidschan müsse den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren. US-Außenminister Blinken nannte das Vorgehen Aserbaidschans ungeheuerlich und besonders gefährlich. Und auch die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hat heute in Frankfurt am Main sich geäußert. Sie hat vor einem Völkermord gewarnt. Der aserbaidschanische Präsident wolle die Vertreibung der armenisch-christlichen Bevölkerung aus Bergkarabach erreichen. Die Organisation fordert Deutschland und die EU auf, alle wirtschaftlichen Beziehungen mit Aserbaidschan zu stoppen und empfindliche Sanktionen gegen die Regierung zu verhängen.
Aserbaidschan hat im Konflikt um die Region Bergkarabach einen Militäreinsatz gestartet. Die Sorge vor einem neuen Krieg ist jetzt groß. Die Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Je mehr Alkohol sehr junge Menschen trinken, desto gefährlicher. Also je jünger auch die Person, desto gefährlicher. Und eigentlich ist ja das meiste rund um Alkohol auch bekannt, aber gesoffen wird trotzdem, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass es so normal ist. Also wenn man jetzt auch die Bilder von der Wiesn sieht, wo sich viele Menschen zusammentun, um sehr viel Alkohol zu trinken, denkt man so, naja gut, ist ein bisschen wie Wasser trinken. Nee, ist es nicht. Burkhard Blinert hat auch gesagt, ich möchte, dass mit dieser Normalität bald Schluss ist. Das ist ein SPD-Politiker und er ist Beauftragte der Bundesregierung für Sucht. Er geht in die Offensive, er will Alkoholwerbung strenger regulieren, weil, ne, wir kennen das vielleicht schon von den Zigaretten, wenn man es nicht mehr überall sieht, ist es auch nicht mehr so normal. Was das für einen Effekt haben soll und wie wahrscheinlich das in dieser Legislaturperiode noch kommt, erzählt Stefan Beuting.
Werbung nehmen wir ja häufig gar nicht so richtig als solche wahr. So in etwa war das heute Morgen in der Redaktionskonferenz bei uns. Alkoholwerbung? Gibt's doch gar nicht, oder?
Doch, beim Sport.
Nee, fast nur noch alkoholfrei.
Und Plakate, die gibt's doch auch nicht mehr.
Oder doch?
Moment.
Doch, nee, doch. Große Konfusion. Ziemlich merkwürdig.
Das ist ja eben genau das Erfolgreiche von Werbung, dass der Konsument letztendlich die Werbung nicht als solches wahrnimmt und eventuell sich daran gestört fühlt.
In den meisten Fällen zumindest nicht. Außer er heißt Burkhard Blinert, ist Suchtbeauftragter der Bundesregierung und reitet gerade eine Attacke gegen genau diese Werbung.
Werbung gehört eben selbstverständlich zum Straßenraum oder eben auch, wenn man zum Beispiel halt im Fußballstadion ist oder sich eine Fußballübertragung anhört, haben wir auch eigentlich permanent Alkoholwerbung. Die wird aber tatsächlich nicht als solche empfunden, weil diese Verbindung Sport und Alkohol mittlerweile viel so selbstverständlich ist.
Bandenwerbung, Stadionbenennung, wie zum Beispiel Veltins Arena, Clips während der Bundesliga-Konferenz im Radio. Auf dem Platz geht es um das Ziel, körperlich am allerleistungsfähigsten zu sein. Die Werbung regt an, doch mal eines dieser stärksten Zellgifte einlaufen zu lassen. Finde den Widerspruch. Apropos Widerspruch. Apropos InfluencerInnen.
Denn wir feiern Absolute Sensations. Das ist ein neuer Launch von Absolute Vodka.
Ich weiß, das wird mein Summer Drink 2023.
Bei solchen Produktplatzierungen wie hier bei der Wodka-Marke Absolut empfehlen InfluencerInnen ihrer Zielgruppe Produkte gegen Bezahlung. Dabei erreichen sie oft sehr junge Leute, die das Zeug vielleicht noch gar nicht trinken dürfen.
Boah Leute, das riecht so abnormal lecker. Ich würde am liebsten so ein...
Riecht lecker, schmeckt nach Wassereis, beinhaltet 20% Alkohol. Umfragen und Studien belegen, wie wirksam das ist. Also nicht der Alkohol, sondern diese Influencer-Werbung. Dabei zeigt sich, je jünger das Zielpublikum, desto stärker folgt es den Empfehlungen. Werbung für Alkohol, das spiegelt halt die Freiheit wieder, auch mal unvernünftige Dinge zu tun, sagen diejenigen, die Werbeverbote ablehnen. Einige behaupten, das bringe ja eh nichts. Dagegen spricht aber eine Studie, in der die Alkoholpolitik von 30 Ländern verglichen wird. Sie zeigt, dort, wo Maßnahmen ergriffen werden, wie Prävention, Aufklärung, Regulierung der Werbung, da ist auch der Pro-Kopf-Konsum geringer. Und zum Thema Freiheit? Da gibt es Hinweise, dass es hier eigentlich nur vordergründig um die Entscheidungsfreiheit vieler geht und eigentlich um die Freiheit einiger weniger hochprozentige Rendite einzufahren.
Lobbyisten versäumen es nicht, oft darauf hinzuwirken, dass bestimmte Maßnahmen eben nicht so stark umgesetzt werden, wie es eigentlich notwendig und sinnvoll wäre. Auch das müssen wir öffentlich bereden und auch Transparenz machen, wo Lobbyinteressen eine Rolle spielen. Da gibt es auch in Deutschland noch Nachholbedarf, damit es allen klar ist, wo und wann miteinander gesprochen wird.
Werbung suggeriert, Alkohol ist normal. Dabei wirkt die Werbung sogar so normal, dass wir sie oft nicht mal als Werbung registrieren. Wenn aber das Abgleiten in eine Sucht für Menschen nicht zum Normalfall werden soll, müsste Werbung stärker reguliert werden. Burkhard Blinert hat die entsprechenden Entwürfe vorgelegt. Im Koalitionsvertrag steht, wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus. Gerade ist Halbzeit für die Ampelregierung. Blinert ist verhalten optimistisch, dass das bis zur nächsten Wahl noch etwas werden könnte, mit einer Regulierung für Alkoholwerbung.
Und da setze ich auch darauf, dass die FDP sich an dieser Stelle auch bewegt.
Stefan Beuting hat für uns berichtet. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen jetzt über ein Problem, das viele Menschen auf dem Land, und solltet ihr da wohnen, kennen. Auf dem Land fehlen nämlich überall Ärztinnen und Ärzte. 11.000 Hausarztstellen werden bis 2035 in Deutschland laut einer Untersuchung der Robert-Bosch-Stiftung fehlen. 11.000, wie krass ist das? Um die Zahl mal mehr einzuordnen, das bedeutet, für 40% der Landkreise in Deutschland ist eine ärztliche Unterversorgung da. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt keinen Arzt oder keine Ärztin findet, dann muss man ganz weit fahren, vielleicht in die nächste Stadt. Vielleicht ist man da über eine Stunde unterwegs. Hausbesuche sind dann ganz gestrichen, weil die Strecken viel zu lang sind. Und mit der sogenannten Landarztquote, da wollen ein paar Bundesländer wieder mehr Medizinstudierende aufs Land bringen. Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Wie funktioniert denn diese Landarztquote?
Also du bekommst auch ohne krassen Abiturnotenschnitt einen Medizinstudienplatz. Und im Gegenzug musst du aber bei der Allgemeinmedizin bleiben und im Anschluss mindestens 10 Jahre auf dem Land arbeiten. Und wenn du dich während des Studiums dazu entscheidest, dann dich doch zu spezialisieren oder abzubrechen, musst du eine Strafe zahlen. Die kann bis zu 250.000 Euro hoch sein. Und die Landarztquote gibt es nicht in jedem Bundesland, aber in Niedersachsen zum Beispiel. Und für dieses Wintersemester konnten sich Studierende jetzt das erste Mal über diese Quote für einen Studienplatz bewerben.
Boah, 250.000 Euro Strafe, das tut ja schon weh, wenn du es nur sagst. Mhm. Lässt sich denn schon sagen, wie gut es so angenommen wurde?
Also knapp 300 Leute haben sich so auf jetzt 60 Studienplätze in Niedersachsen beworben. SPD und CDU hatten damals zwar mit dem Doppelten an Bewerberzahlen gerechnet. Jens Wagenknecht vom Hausärzteverband sieht das aber trotzdem als Erfolg.
Also ein Flop wäre es ja gewesen, wenn gar nicht genug Bewerber für die Studienplätze da gewesen wären.
Auf einen normalen Medizinstudienplatz kommen in Niedersachsen gerade 4 Bewerbungen.
Okay, also jetzt 299 Bewerbungen auf 60 Plätze. Wie entscheidet sich denn dann jetzt, wer diese Plätze bekommt?
Also in der ersten Runde ist am wichtigsten, ob du schon mal beruflich im medizinischen Bereich unterwegs warst. Danach zählt dann deine Abi-Note und noch ein anderer Test. Und in Niedersachsen haben diese Runde 120 der Bewerberinnen und Bewerber geschafft und sind dann zu einem persönlichen Gespräch und weiteren Tests eingeladen worden. Jens Wagenknecht vom Niedersächsischen Hausärzteverband sagt dazu.
Wir haben in den Auswahlgesprächen dieser 120 Leute gesehen, da sind Leute, die sind wild entschlossen, in der ambulanten Versorgung auf dem Land tätig zu werden, weil sie einen Hang dazu haben, dort zu leben. Also das sind keine Leute, die einfach nur heiß auf dem Studienplatz sind. Die erklären uns in den Auswahlgesprächen ganz genau, warum sie diese Tätigkeit für sich sehen als Zukunftsoption.
Eine Kritik an der Landarztquote ist nämlich auch, dass finanziell besser gestellte Leute sich sagen, hey, ich versuche jetzt so einen Medizinstudienplatz zu bekommen und nehme die Strafe halt einfach in Kauf, wenn ich mich dann später doch gegen die Allgemeinmedizin entscheide.
Ja, okay, da muss man aber schon sehr, sehr reich sein, wenn man sagt, 250.000 sind mir egal. Also das ist schon auch krass. Wenn ich mir aber außerdem vorstelle, ich starte mit, keine Ahnung, 18, 19 mein Medizinstudium und dann weiß ich quasi, was ich die nächsten 20 Jahre mache, weil ich muss das ja machen, ne? Das ist schon auch irgendwie krass.
Ja, das stimmt. Also Jens Wagenknecht hat aber auch gesagt, dass das durchschnittliche Bewerberalter auf diese Plätze eher zwischen 25 bis 28 liegt. Also die Leute, die das machen, haben meistens schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich zu orientieren.
Jetzt haben wir ja über Niedersachsen im Speziellen gesprochen. Wie sieht es denn aus in anderen Bundesländern? Wie kommt die Quote da an?
Also Bayern, Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben diese Quote zum Beispiel auch. Bayern ist damit im Wintersemester 2020-21 gestartet und die sehen vor, dass 5,8% aller Medizinstudienplätze für diese Landarztquote geblockt sind. Das hat vergangenes Wintersemester dann 113 Plätzen entsprochen und beworben haben sich darauf 376 Menschen. Ich habe mit Annika gesprochen. Die ist in Bayern über die Landarztquote zu ihrem Studienplatz gekommen. Für sie war diese Langzeitverpflichtung auch mit 19 Jahren gar nicht so abschreckend.
Aber ansonsten kann ich einfach nur sagen, dass ich super, also dass es für mich eine traumhafte Vorstellung ist, irgendwann mal in einer Praxis zu arbeiten oder in einem MVZ, also aus der Stadt raus, kleiner, privater, persönlicher Arbeitsumfeld in der Umgebung, wo schöne Natur außenrum ist.
Mittlerweile ist sie 21 und ist immer noch total zufrieden mit ihrer Entscheidung.
Na, ist ja herrlich. Ist ja ein kleines Happy End in dieser Geschichte. Dankeschön. Die Landarztquote, die soll wieder mehr angehende Ärztinnen und Ärzte als Allgemeinmediziner aufs Land holen. In Niedersachsen konnten sich zu diesem Wintersemester das erste Mal Leute über eben genau diese Quote auf einen Medizinstudienplatz bewerben. Und Anna hat uns das Ganze nochmal zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Fußballnationalmannschaft der Männer, die bekommt einen neuen Trainer. War heute vielen Medien auch eine Eilmeldung wert. Julian Nagelsmann, der soll es ja werden, der frühere Bayern-Trainer, als Nachfolger von Hansi Flick, den der DFB ja vor ungefähr einer Woche gefeuert hat. Wir sprechen mit Raphael Späth aus unserer Sportredaktion. Hallo erstmal.
Hi.
Die Bild-Zeitung, die hat das heute als Eilmeldung rausgehauen, bestätigt. Ist das aber doch gar nicht so hundertprozentig, dass es Nagelsmann wird, oder?
Nee, also offiziell ist es noch nicht bestätigt vom DFB. Wir haben heute als Redaktion natürlich auch angefragt und da heißt es nur, dass man sich in guten Gesprächen befinde bisher. Aber das deutet doch stark darauf hin, dass da in den nächsten Tagen oder vielleicht auch schon Stunden, who knows, vielleicht die Meldung kommen wird.
Und warum jetzt also Nagelsmann? Was spricht für ihn als Nationaltrainer?
Also er ist natürlich sehr jung, 36 Jahre ist er erst alt, das ist quasi nichts für einen Trainer. Also es gibt Spieler in der Nationalmannschaft, Manuel Neuer zum Beispiel, der älter ist als der Trainer. Das steht damit natürlich auch so ein bisschen für eine Art Generationenwechsel beim DFB. Er wäre natürlich der mit Abstand jüngste Bundestrainer aller Zeiten in der deutschen Fußballgeschichte und vielleicht ist es das genau der Umbruch, den man braucht beim DFB und im deutschen Fußball. Jemand mit neuen Ideen, mit einem neuen Konzept. Er gilt ja schließlich als einer der talentiertesten Trainer der Welt und vor allem jetzt auch dieser Generation und hat es ja in den letzten Jahren auch unter Beweis gestellt. Also nur weil er 36 ist, heißt das nicht, dass er keine Erfahrung hat. Er hat ja schon beim FC Bayern gecoacht bis März, war davor bei RB Leipzig und bei Hoffenheim. Also er bringt auch eine Menge internationale Erfahrung mit.
Oh, aber wenn einem immer so ein Denkmal gebaut wird, ist es immer so viel Druck, wenn es jetzt heißt, oh, ist ja einer der Besten, jetzt müssen wir immer die ganze Zeit gewinnen. Spricht denn aber auch was gegen ihn?
Ja, also ich meine, Druck ist er ja schon gewohnt vom FC Bayern. Also ich sag mal so, wenn du Trainer beim FC Bayern warst, dann kennst du eigentlich Druck. Da geht es eigentlich nicht, da kann die Messlatte nicht viel höher gelegt werden, sagen wir mal so. Was vielleicht gegen ihn sprechen könnte, ist, dass es beim FC Bayern, da wurde er ja im März entlassen, obwohl man da ja nur auf Tabellenplatz 2 stand und in der Champions League und im DFB-Pokal alles dominiert hat. Aber das reicht den Münchner Ansprüchen natürlich nicht. Beim FC Bayern soll es intern gekriselt haben, also unter den Spielern gab es da irgendwie ein Missverhältnis mit Julian Nagelsmann. Da gab es eigentlich so zwei Lager, wenn man will. Auf der einen Seite gab es Spieler wie Leon Goretzka, der jetzt erst am Wochenende auch nochmal betont hat, was für ein super Trainer Julian Nagelsmann doch ist. Und dann auf der anderen Seite hat man aber auch Spieler gehabt wie Leroy Sané oder Serge Gnabry, die unter Julian Nagelsmann beim FC Bayern jetzt nicht die erste Wahl waren. Also die saßen oft auf der Bank. Man muss dazu sagen, man kann den FC Bayern jetzt nicht mit der Nationalmannschaft vergleichen. vergleichen. Der FC Bayern ist immer noch ein Verein. Im Verein sieht man sich jeden Tag. Da gibt es natürlich auch viele persönliche Interessen, die damit reinspielen. In der Nationalmannschaft, da ziehen ja so gesehen alle an einem Strang. Schlussendlich spielen ja alle für Deutschland und wollen ihr Land natürlich auch bestmöglich repräsentieren. Und Leroy Sané und Serge Gnabry, die zwei, die dann beim FC Bayern unter Julian Nagelsmann auf der Bank saßen, die sind in der Nationalmannschaft eigentlich gesetzt in der Startelf. Und ich glaube nicht, dass sich dann irgendwas daran verändern würde jetzt mit einem neuen Trainer Julian Nagelsmann.
Laut Bild-Zeitung soll Nagelsmann dann 400.000 Euro im Monat bekommen, ist aber wohl weniger, als er bei den Bayern gerade bekommt, ne? Warum glaubst du, macht er das? Also ist es Prestige, ist es tatsächlich schon das Ding, dass es was anderes ist, eben die Nationalmannschaft zu trainieren?
Ja, auf jeden Fall. Also Bundestrainer, das ist immer noch das höchste Amt im deutschen Fußball, das man innehaben kann. Und es, also 400.000 ist jetzt auch nicht wenig Geld pro Monat, wenn man das mal so betrachtet.
Wie soll der das alles bezahlen?
Ja, um Gottes Willen, wie kann man mit 400.000 Euro pro Monat auskommen? Nee, aber es ist ja auch so, wenn die Berichte dann stimmen aus der Bild-Zeitung, dann ist es so, dass dieser Vertrag beim DFB dann erstmal nur bis zur Europameisterschaft nächstes Jahr gilt, also bis nächsten Sommer. Sprich, für Julian Nagelsmann ist es jetzt nicht mit viel Risiko behaftet, weil viel schlechter sportlich gesehen kann es eigentlich nicht laufen im deutschen Fußball momentan. Es ist so. Also zwei Vorrunden aus in der Folge bei einer Weltmeisterschaft, das ist schon der absolute Tiefpunkt aus deutscher Sicht. Von daher, viel falsch machen kann er nicht. Und wenn es gut läuft bei der Europameisterschaft, dann ist er plötzlich der gefeierte Held, der es geschafft hat, die Nationalmannschaft aus dem sportlichen Tief zu ziehen. Von daher wäre das natürlich auch für den DFB eine Win-Win-Situation. Deshalb sehe ich da jetzt eigentlich keine großen Hindernisse für Julian Nagelsmann.
Das sagt man auch in der Psychologie übrigens. Also wenn man irgendwie am Boden ist, dann weiß man ja, dass es aufwärts geht. Und dann ist man quasi auch zukunftsmäßig besser gestimmt, als wenn es einem sehr, sehr gut geht, weil dann hat man immer nur Angst, dass was schief geht. Danke, Raphael Schwert aus unserer Sportredaktion. Also Nagelsmann kriegt ungefähr 400.000 Euro und man fragt sich, was man sich so kauft jeden Monat für das Geld. Aber das war jetzt gar nicht hier das Thema.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.